Psalm 28 sind. Letzte Woche Psalm 27 Wir haben erfahren, dass schön auf dem Mund. Warte, jetzt habe ich ein Salbeblatt im Mund. Okay, letzte Woche haben wir gesehen, dass dass Gott uns sagt, dass wir glauben sollen, vertrauen sollen und einfach stark und mutig sein sollen, es einfach annehmen sollen für uns, wie sehr Gott uns liebt und hält und uns nicht loslassen wird. So. Und ja, wir haben auch gesehen, David ist ehrlich mit sich und mit uns auch, weil wir lesen ja aus seinem Herzen seine Gebete, seine Liebe. So, ne, und er ist auch ehrlich vor Gott und er kommt zu Gott und sagt, ich bin schwach, ich bin Sünder, ich brauche deine Gnade. Und er fühlt sich verlassen von allem und jedem und angefochten und im Streit mit seiner ganzen Umgebung und trotzdem guckt er auf den Herrn immer wieder und sagt, ja, aber ich kann auf dich harren. Du bist da bei mir, du wirst mich führen, du wirst mich beschützen, du bist mein Fels. So, und dann erinnert sich David an diesen Bibelvers so, aus dem Alten Testament, wo Gott zu seinem Volk sagt, sucht mein Angesicht. Und er greift das auf in seine Gedanken und sagt, ja, das ist dein Wille, dass ich dich suche. Und auch wenn ich schwach bin und erbärmlich und ein Wurm, es ist immer noch dein Wille, dich zu suchen. Und auch wenn ich dich verlassen habe und eine Zeit lang nicht mit dir zusammen war, dein Wille ist es trotzdem, dass ich dich suche. Und nicht nur dich suche, meinen Gedanken, sondern dein Angesicht suche, vor dich. Und heute geht es ums Gebet. Lass uns mal lesen. Zu dir, Herr, rufe ich. Da können wir jetzt mal aufhören. Ich lese das und das ist dieses Herz von David, so dieses Zwiegespräch, das er will, zwischen sich und Gott. So, er ruft zu Gott und wenn er betet, dann redet er mit Gott. Und ich lese mal noch den Vers. Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend ab von mir. Er sagt, rede. Herr, ich möchte dich hören. Ich möchte, dass du nicht schweigst, sondern wenn ich komme jetzt zu dir und ich rede mit dir und schütte, kotze mein Herz aus, wenn du so willst, alle meine Gefühle, all meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste, all meine Schwachheit, all meine Selbstsucht, alles bringe ich jetzt vor dich. Ich bin vor deinem Angesicht und ich rede jetzt direkt und klar mit dir, als ob du leibhaftig jetzt hier bist, physisch. Und bitte schweige nicht. Das ist ein wahres Gebet. Ich finde es so schade, dass man das Wort Gebet nimmt. Also haben wir die Apostel genommen und doch, ne? Aber wenn ich sage, komm, lass uns beten, dann geht da so viel verloren, weil das irgendwie so eine Phrase werden kann, ne? So eine Sache, so ein Gebet. So ein irgendwie, okay, jetzt muss ich dann was sagen, so irgendwie was Frommes oder so, ne? Gebet ist ja mit Gott reden. In Gottes Präsenz kommen und vor ihm sein und mit diesem lebendigen Gott sprechen. Und das ist eben das, was David wollte. David war nicht zufrieden mit Religion. So, David war nicht zufrieden, einfach nur Jude zu sein, ein Kind Gottes, zu seinem Volk zu gehören. Und David war auch nicht glücklich damit, einfach nur ein Gesalbter zu sein, mit einer Aufgabe. Ne? So, mit einem Amt von Gott, einer Berufung, mit Gottes Geist. Sondern David hat sich gesehnt nach dieser Zweisamkeit. Das, wonach sich auch meine Frau mit mir sehnt. So dieses Dasein füreinander, zuhören, sich Zeit nehmen, sich öffnen, warten und Antwort bekommen wollen. Das ist so wichtig. Ja, wenn wir beten, dann sollte es ein Gespräch sein, das wir führen. Nur ein ganz bewusstes Gespräch. Und ich kenne das. Manchmal bete ich und dann stehe ich auf und mache mein Ding. Irgendwie, okay, habe ich jetzt gebetet und fertig. Aber habe gar nichts, ich habe schon an Gott gedacht, aber war ungefähr so wie ein Nachbar heute, der mir entgegenkam. Ja, der hat mich gesehen und hat angefangen zu reden und nicht mehr aufgehört. Und ich habe jedes Mal, aber ja, ne, und der war einfach zu schnell so. Ne? Und dann bin ich gegangen und er ist gegangen so. Und ganz ehrlich, das war kein Gespräch. Ne? Er hat zwar geredet und geredet und geredet, aber wir haben uns überhaupt nicht, wir hatten kein Gespräch, ne? Sondern er hat gesprochen und ich musste zuhören. Ja. Ich kenne da so manche Menschen, so die wollen, interessieren sich eigentlich gar nicht dafür. Die stellen eine Frage und beantworten es dann selber für dich. Ne? Aber das ist kein Gespräch. Das ist kein Gebet. Wenn meine Frau mit mir betet, mit mir redet, dann erwartet sie, dass ich da sitze in ihrer Präsenz und dann noch antworte. Dann erwartet sie, dass ich zuhöre und auch verstehe. Und dann erwartet sie, wenn ich einfach nicht hinterherkomme mit diesen Gedankensprüngen und Umwegen, dass ich nachfrage. Und sie es mir dann nochmal erklärt, mit anderen Gedankengängen. Ne? Eine Beziehung ist einfach anstrengend manchmal. Da gehört einfach eine Entscheidung dazu, eine Pflicht, einfach diese Entscheidung zu lieben. Einfach zu sagen, ich gehöre dir und du gehörst mir und das geht gar nicht anders. Und so wie ich bei meiner Frau manchmal innerlich einnicke, oder ihr eine Predigt vielleicht, ist genauso, oder? So manchmal sitzt es da und irgendwie. So ist es natürlich auch mit Gott manchmal. Ne? Du sitzt mit Gott zusammen und du meinst es ernst und du sehnst dich nach ihm, nach Zweisamkeit, du sehnst dich nach Antworten, ne? Nach Rat oder nach Trost oder nach Stärkung, ne? Oder Wegweisung oder sonst irgendwas. Und du sitzt da und schweifst dann ab. Ne? Vielleicht redet er gerade jetzt zu dir. Schweif nicht ab, sondern geh selber ins Gebet zu Gott und sage, okay, ich möchte, dass du tiefer gehst mit mir. Ich möchte tiefer mit dir gehen. Und ich liebe das so, Davids Herz, ne, zu der Zeit damals. Der hat nicht so viel über Gott gewusst wie wir. Ne? Und trotzdem, er sitzt da, zu dir rufe ich. Bitte wende dich nicht schweigend ab von mir, damit ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren, wenn du dich verstummt von mir abwendest. Ne? Ich muss dann an seinen Vorgänger, den König Saul, denken. Das Volk Israel hatte einen König, Gott, den mächtigen Schöpfer. Und Gott hat Siege errungen gegen Nationen, Feinde, die alle Israel gehasst haben, und trotzdem hatten sie Sieg. Trotzdem hatten sie Schutz, obwohl sie so eine kleine Nation nur waren, weil Gott war König. Alle hatten Gleichheit, für alle war gesorgt. Gottes Gesetz in Mose ist der Hammer für die Zeit. Das war einmalig. Für die Frauen war gesorgt, für die Männer war gesorgt, für die Familien, für die Witwen, für die Mörder. Ne? Gott wollte Frieden haben und Ordnung und Gesundheit. Ne? So wie das ein guter Vater will für seine Kinder. Ein Ort, wo es ihnen gut geht, wo sie alles haben, nichts vermissen. Ne? Aber Israel sagt, ich will einen König, wie die Nationen. Ich will einen Menschen, der vor mir sichtbar ist und regiert. Ne? Und den bekommen sie, Saul. Und Saul war ein sehr religiöser Mensch. Das siehst du, wenn du ihn reden hörst. Und so, er wusste genau, was man sagt als Christ, als Jude. Ne? So als frommer Jude. Er hat doch gebetet. Er ist in den Tempel gegangen. Die Opfer waren ihm wichtig. Ne? Und Gott hat ihn auch gesalbt. Durch den Propheten Samuel hat er zu ihm geredet. Aber Saul hatte keine Beziehung mit Gott. Das haben wir schon alles durch, haben uns schon angeguckt. Deswegen sage ich es jetzt einfach so, wer es mir nicht glaubt, lies nach oder hör dir die Predigten im Internet an. Aber Saul war einfach nur religiös. Aber Saul war ungläubig. Er hatte diesen Totenglauben. Keine Beziehung zu Gott. Kein Nachfragen, kein sich inneres Sehnen danach, Zweisamkeit mit Gott zu haben, so wie David hier. Schweig nicht, antworte, ich möchte den Gott, der redet. Ich rufe zu dir und ich möchte, dass du mir antwortest. Ja. Sondern Saul hat sein Programm gemacht, um zu gefallen. Ja. Sich und den anderen. Und in 1. Samuel 28 kannst du lesen, in Vers 4. Ich mache heute nur mal Auszüge, ganz kurz. Und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Shunem. Und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Bergland Gilboa. Als aber Saul, der Herr der Philister, sah, das Herr der Philister sah, da fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn. Also er geht zu Gott und fragt. Ne? Er betet. Aber der Herr antwortet ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch Urim, noch durch die Propheten. Kurz und knacksch. Gott hat aufgehört, zu Saul zu reden. Ich weiß nicht, habe ich nicht mehr eine Erinnerung, ob Gott irgendwann persönlich mit Saul geredet hat. Ich glaube immer nur durch Propheten, aber keine Ahnung. Aber jedenfalls, Saul kommt zu Gott, aber Gott will nicht mehr, hat ihn verstoßen schon, ne? Hat ihn verworfen. Saul geht dann, um Antwort zu bekommen, zum Totenbeschwörer und ruft Samuel wieder auf. Ne? Und Samuel kommt als Geist und fängt an zu Saul zu sagen, du hast einen Knall, mich zu rufen, so ungefähr. So, gut. Warum redet Gott nicht mehr mit Saul? Warum, Gott, er hört doch unsere Gebete. Also warum redet Gott jetzt überhaupt nicht mehr mit Saul? Ja. Samuel 15, haben wir das gesehen. Samuel 15, Vers 10. Ich mache das mal kurz hier. Da ging das Wort des Herrn an Samuel. Also kurze Vorgeschichte. Gott hat gesagt, warte mit deinem Volk. War es Krieg. Philister, Krams, stark, so ein kräftig. Und Gott sagt durch Samuel zu Saul, hey, du wartest hier. Und ich komme wieder und ich werde dann opfern, bevor es losgeht in die Schlacht. So ein Samuel kommt am ersten Tag nicht, kommt immer noch nicht, die Zeit rinnt, das Volk wird mürrisch, Saul als König fühlt sich irgendwie, aber Gott hat geboten, nur ein Priester darf opfern. Ja? Was seine Bestimmung ist. Und was macht Saul? Aus Furcht vor dem Volk fängt er an zu schlachten wie ein Priester, ja? Und fühlt sich total fromm. Vers 10. Da erging das Wort des Herrn zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Und in Vers 24 geht es weiter. Da sprach Saul zu Samuel, oh, ich habe gesündigt, Vers 22. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie die Abgötterei im Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt. So cool, ne? Schon im Alten Testament steht, nicht unsere Opfer, das Gehorsam, zu Gott zu kommen, sein Wort zu hören und dann sein Wort zu glauben und ihm zu vertrauen und ihm zu gehen, so ein viel mehr wert sind als alle Schlachtopfer, alle guten Taten, die wir machen können. Da sprach Saul zu Samuel, Vers 24, ich habe gesündigt. Also er erkennt, okay, ich habe gesündigt gegen Gott, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Menschenfurcht, Riesenproblem. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Samuel, komm, ist egal, ob Gott mich verworfen hat als König oder nicht, du bist hier der Prophet, komm, folge mir nach, ich möchte Gott anbeten. Vers 30, Er aber sprach: Ich habe gesündigt. Nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, dein Gott, anbete. Und jetzt wird sein Problem kommt jetzt richtig zutage. Ich habe gesündigt, aber ich tue nicht Buße. Ich habe gesündigt, also kehre mit mir um, damit das Volk und die Ältesten mich ehren. Er will geistlich sein und laut anbeten, laut beten, ne, weil er nicht die Ehre vom Volk verlieren möchte. Gott hat ihn gedemütigt und hat gesagt, so, du bist kein König mehr, ich habe einen neuen. Ne. Aber das Einzige, was Saul interessiert, ist nicht Gott, sondern das, was Saul interessiert, ist er selbst. Ne. Das kenne ich, so ein Saul in mir, ne, der sich um sich kümmert, so ein der nur an sich denkt. Dem es wichtig ist, was andere denken und sagen. Ja. Und es ist interessant so, weil am Ende hier steht, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Ja. Einfach nur an Gott zu glauben und in einen Club zu gehen und in eine Gemeinde und in eine Kirche und zu sagen, ja, ich bin Christ, ja, das macht einen überhaupt nicht zum Christen. Ja. Da kann man getauft sein, da kann man spenden, da kann man in der Mitgliederliste stehen, da kann man sozial aktiv sein, in der Gemeinde dienen, da kann man, könnte man alles opfern, so für die Gemeinde und für Gott. Ja. Aber nur weil man am lautesten betet oder am lautesten singt oder weil man am frommsten aussieht, ne, und durch den Raum schweben kann, so, heißt es nicht, dass man wiedergeboren ist. Nur weil man sich ganz laut und stolz Christ nennt, heißt das nicht, dass man zu Christus gehört. So, Christus hat gesagt, euch kenne ich nicht. Wer seid ihr? Wir haben geweissagten Ländern Dämonen ausgetrieben. So. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? In deinem Namen haben wir doch alles die großen Sachen getan. Ich habe gesagt, ich bin Christ. So. Und Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Also worauf kommt es an so in unserem Glauben? Worauf kommt es an, dass man wirklich hundertprozentig weiß, ich bin errettet? Was muss da sein, damit man wirklich sicher ist, wie wir letzte Woche gesehen haben, so mit Sicherheit, Mut und Vertrauen sagen kann, du bist bei mir, egal was passiert. Wenn man wieder sündigt, wenn man wieder hartherzig ist, wenn man wieder die falsche Entscheidung getroffen hat, ne, und sich wieder schämt vor Gott. So, und was macht einen dann so sicher, so dass gerade ich in dem Moment angenommen bin vor Gott und er mir auf jeden Fall vergibt? Das ist unser Herz. Da ist ein anderer König, den hat Gott sich erwählt und der ist nicht so schön wie Saul. David hat keiner erwählt damals. David war nicht akzeptiert. Als Samuel kommt und sagt, Gott hat mir gesagt, in deine Familie zum Vater Boas, so in deiner Familie ist ein Sohn der berufene König, den Gott sich ausgesucht hat. Hm? Isaia? Ach, Isai, stimmt, nicht Boas. Ist ja auch wurscht. Papa David, irgendein Junge von dir hat Gott als König erwählt. Danke. So. Ne? Da holt er alle seine Söhne und stellt sie auf, so ein. Und Samuel guckt und Samuel sagt, nee. Fehlt da vielleicht einer? Ne? Und der Vater sagt, ja, der Kleine, David. Aber der ist auf dem Feld bei den Schafen, den brauchen wir nicht holen. Ne? Das ist David. Ne? Dieser unbedeutende Hirte, der die Drecksarbeit gemacht hat, der nicht eingeladen wird, wenn irgendwas Krasses in der Familie passiert. Ne? Ein Schafhirte. Jemand ohne Ansehen, ohne Geld. So. Aber das ist der, den David angesehen, Gott angesehen hat und er hat sein Herz gesehen. Und Gott hat in seinem Herzen gesehen, dass dieser Junge, der vielleicht dumm und schwach ist, trotzdem ihn sucht von seinem Herzen. So. Und du siehst David seine Lieder hier, die er schreibt, ne, in den schlimmsten Situationen, wie er mit seinem Gott umgeht. Du bist mein Gott und ich bin dein. Ne? Und wenn er Gott nicht loben und preisen kann und irgendwie diese Mauer da ist, zu Gott zu beten, weil Worte fehlen, dann sagt er zu seiner Seele, zu sich selbst, Lobe Gott, meine Seele. Sohn, lobe Gott. Denk doch, erinnere dich doch, was er Gutes getan hat, Sohn. Dass du nie verlassen warst, dass er immer für dich gesorgt hat. Also lobe und preise ihn, weil auch jetzt hat er dich nicht verlassen, Mister. David ist ein Mann, der mir gefällt. So eine Leute brauchen wir in der Gemeinde. Weißt du, dem es nicht wichtig ist, was die Leute von außen denken, ne? Wo er preisend ankam, nackig. So, und seine Frau hat sich voll geschämt, weil ihnen ihre Ehre wichtiger war von Menschen. Ne? So, auch David war das wurscht. David steht hier, schreibt die größten Lobpreis-Hits so aller Zeiten, so, ne, die jahrtausendlang gesungen werden laut. Ich bin Wurm. Ne? Ich bin ein Hauch, nichts. Ich bin der größte Sünder. So, ne? Was und David war es nicht so wichtig, wie er von außen ankam. Aber das, was David immer wichtig war, war wirklich, was denkst du, bist du da? Und wenn, und hier ist so eine schwere Zeit mal wieder und anscheinend hört er Gott nicht. Er betet, aber er hört Gott nicht. Und ich kenne das. Du hast ein Problem ohne Sache, ne, oder Gefühle und du bringst es vor Gott immer wieder, ne, aber irgendwie kommt keine Antwort, keine Reaktion. Keine Lösung. Vers 2. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir rufe. Wenn ich meine Hände aufhebe zum Sprachort deines Heiligtums. Er kommt und er sagt, hör mich. Hör meine Stimme, ich komme zu dir. Wieder und wieder. Und du schweigst, aber ich möchte nicht, dass du schweigst. Ich möchte, dass du hörst. Ich suche dich, ich erhebe meine Hände, so, weil du groß bist. So. Und im Gebet dran zu bleiben, ist super wichtig. Ne? So. Und manchmal schweigt Gott. Aus welchen Gründen auch immer. Manchmal ist es, weil wir zu tief in Sünde stecken. Ne? Weil wir ein Leben gewählt haben, einen Lebensstil, der, wo wir wissen, dass Gott das angesprochen hat und gesagt hat, nee, das will ich nicht. Das ist nicht heilig. Das entfremdet dich und du kannst nicht weiter wachsen, bis du das endlich mit der Gehorsam bist. Ne? So. Ich kann dir nichts Neues sagen, nichts Neues zeigen, bis du nicht endlich mir gehorchst in der Sache, die ich persönlich in dein Leben gesprochen habe. Ne? Also sind wir auf Pause gedrückt. Scheint so, als ob nichts passiert. So. Aber sind wir gehorsam in der Sache, die Gott damals gesagt hat? Und er hat ja gesagt, so, ich habe mit dir schon geredet, ich habe dir schon alles gezeigt, jetzt liegt es an dir, auch dem zu folgen. So. Aber manchmal schweigt Gott auch einfach, um uns zu formen, um uns zu prüfen, damit wir eine Entscheidung treffen müssen oder uns entscheiden zu warten. Zum Beispiel, ich hatte mehrere Beziehungen, bevor ich zu Jesus kam, mit Frauen. Und mit 4 davon habe ich Jahre verbracht. Also immer nur eine. Aber ne? Also die erste nur ein Jahr. Und dann die nächste, ich glaube, 3 Jahre oder 3,5 Jahre. Und wir haben schon zusammen gewohnt. Ne? Die nächste, die kam 2 Jahre oder noch mehr. Weiß ich nicht. Zu lange her, vergessen. Wir haben auch zusammen gewohnt. Mit der dritten, vierten hatte ich auch zusammen gewohnt. Ne? So. Ich dachte immer, das ist genau die, auf die ich gewartet habe. Ich habe immer auf meinen Deckel gehofft. Daran habe ich immer geglaubt, es gibt eine Person, die nur für mich ist. Das passt. Und jedes Mal war ich mir sicher, die ist es. Und wenn du eine Frau zu lange anguckst, oder einen Mann als Frau, hoffe ich, dann wird die Frau irgendwann schöner und schöner. Und dann bist du verliebt. Und dann hast du eine rote Brille auf und denkst, das ist meine Frau. Die ist perfekt. Ohne Makel. Das muss meine Frau sein. Das, was ich empfinde, das kann einfach nur von Gott sein. Ne? Aber das ist Quatsch. So, und ich wusste das. Als ich zu Jesus kam, wusste ich genau, das will ich nie wieder. Ne? Weil das waren alles nicht meine Frauen. So, nach einer gewissen Zeit habe ich trotzdem weiter nach einer Frau Ausschau gehalten. Ne? Gesucht. Warum? Weil ich eine Familie wollte. Solange ich denken kann, wollte ich eine Familie. Solange ich denken kann, seit kleinster Kindheit an, habe ich mich gesehnt nach einem Zuhause. Ein Ort, wo ich wirklich hingehöre. Ein Ort, wo ich mich wirklich wohlfühle. Und eine Familie, wo ich einfach reingehöre. Wo ich zu Hause bin. Wo wo ich mich fallen lassen kann. So, wo ich geliebt werde. So, und ich kam zu Gott und ich habe ihm die Frau gegeben und habe gesagt, ist das meine Frau oder nicht? Und nach langem Hin und Her hat er gesagt, nee, das ist nicht deine Frau. Und diese rote Brille, das hat geschmerzt, als er mir die abgenommen hat. So. Und dann hat er mir eine neue Frau offenbart, meine Frau. Und ich habe ein Jahr lang meine Frau weggebetet. Ich fand sie immer hübscher und immer schöner und immer frommer und immer herrlicher. Ne? Wie ein Engel, wenn sie Gott gedient hat. Ich wollte in ihrer Nähe sein, wir haben zusammen gedient. Ne? Ihr Essen war das beste Essen, das ich je gegessen habe. Ne? Ihr Lachen, das schönste Lachen. Mit ihr zu beten, das war eine Erfüllung. Ne? Bei ihr habe ich sogar Rat gekriegt über Gott. Und sie konnte mir Tiefen zeigen, die ich damals nicht erkannt habe. Und da war meine Frau. Und ich habe mich mehr und mehr verknallt. Und mehr und mehr diese rosa-rote Brille. Wo du nicht mehr klar denkst, wie auf Drogen bist. Und wo alles, was real ist, unreal wird. Und du einfach ausblendest, was nicht richtig ist. Bei unserem Eheseminar-Fragebogen sollte ich 10 Sachen aufschreiben, die negativ an ihr sind. Fehler oder Schwächen, ne? Hat ja jeder. Mir ist nichts eingefallen. Das war die einzige Frage, wo ich in diesem Riesenkatalog wirklich Stunden davor saß. Und ich dachte, ich muss da irgendwas hinschreiben, aber mir fällt nichts ein. Ne? Das sind 10 positive, das ging. Ne? Trotzdem habe ich die Frau weggebetet. Ein Jahr lang. Ich habe gesagt, Herr, ich will das nicht, ich möchte für dich sein, ich möchte dir dienen, ich möchte erst von dir ein klares Ja haben, ob da deine Hand, dein Segen drauf ist. Ansonsten gehe ich diese Beziehung nicht ein. Kein Schritt. Und Gott hat geschwiegen. Und irgendwann kam der Punkt, wo Gott Ja gesagt hat. Und ab dem Moment dann hatte ich meine Antwort, die ich haben wollte, ganz klar und ganz deutlich, unwiderruflich. Ich habe Gottes Segen für die Ehe. Und dann habe ich für unsere Ehe gebetet. Deswegen haben wir uns auch eine Woche später verlobt. Heute vor 10 Jahren. Ist das nicht schön? Und ein halbes Jahr später waren wir verheiratet. Warum konnte ich die Entscheidung treffen? Ich hätte sie am ersten Tag schon geheiratet. In der Nacht noch. Als Gott Ja gesagt hat, hätte ich umdrehen können und gleich zum Standesamt. Es war gut für mich zu warten, weil in diesem einen Jahr, wo ich auf Gottes Antwort und Leitung und seinen Weg gewartet habe, und nicht ungehorsam sein wollte, sondern darauf hab ich bestanden. Weil mit dieser Frau werde ich mein Leben lang zusammen sein, bis ich alt und runzlig bin und sterbe. Wenn das nicht die richtige ist, habe ich ein Problem als Christ, weil Scheidung gibt es nicht. Aber dieses Jahr war so wichtig, weil Gott hat mich so viel gelehrt, mich so geformt an manchen Stellen, mich so vorbereitet, eine Beziehung führen zu können, weil ich war beziehungsunfähig. Und beziehungsunfähig bin ich in unsere Beziehung rein. Und das nächste halbe Jahr, bis wir dann geheiratet haben, war super hart. Da hat Gott mich gebrochen. Aber er hat mich beziehungsfähig gemacht. Ja. Und das macht er immer noch. Aber es ist um einiges besser. Also es ist egal. Wenn Gott nicht redet, dann oder wir mal nicht Leitung sehen oder wir uns allein fühlen und verlassen. Ne? Wir können auf jeden Fall, die wir wiedergeboren sind, sagen, alles dient zum Guten. Alles ist gut. Gott ist da und Gott ist mit mir. Aber was wir machen müssen, ist dranbleiben an Gebet. Nicht zu sagen, der Gott redet nicht, dann entscheide ich jetzt. Oder nicht zu sagen, ja, meine Andacht heute war echt scheiße. Ich habe Bibel gelesen, bin eingeschlafen, dann bin ich wach geworden, habe dann nochmal angefangen zu beten und irgendwie fiel mir nichts ein. Na, dann habe ich es gelassen, mache ich morgen auch nicht mehr. Paulus lehrt uns das. Er sagt, dreimal habe ich gebetet. Und das bestimmt nicht nur dreimal hintereinander, sondern mit Inbrunst. Du merkst richtig, das war ein Riesenstachel in seinem Leben. Irgendein Problem, das er hatte. Ob Sünde oder ob Krankheit. Ist mir total wurscht. Und du siehst, dass er ernsthaft das weggebetet hat. Ja. So. Und dann sagt er nach dreimal, kommt Gott zu mir und sagt, lass dir meine Gnade genügen. Den Stachel brauchst du, sonst überhebst du dich. Erst im Nachhinein, in seinem späteren Leben, sieht er, warum Gott das gelassen hat in seinem Leben, warum er es nicht weggenommen hat. Weil er sagt dann, ich habe diesen Stachel gebraucht, damit ich mich nicht überhebe, weil ich so einen großen Dienst und so einen großen Einfluss habe. Ich wäre abgefallen. Anscheinend ist meine Persönlichkeit zu schwach. Und er ist schwach. Er sagt ja dann, ich bin der größte Sünder von allen. Gott weiß, warum ich manche Sachen habe und manche nicht. Gott weiß, warum er mir manche Sachen nimmt und manche lässt. Das, was ich machen muss, ist ihm zu vertrauen, dass er mich besser kennt als ich. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir rufe. Wenn ich meine Hände aufhebe zum Sprachrohr deines Heiligtums. Lass mich nicht weggerafft werden mit den Gottlosen, mit den Übeltätern, die friedlich reden mit ihrem Nächsten und doch Böses im Sinn haben. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Handlungen. Gib ihnen nach den Werken ihrer Hände. Vergilt ihnen, wie sie es verdient haben. Denn sie achten nicht auf die Taten des Herrn, noch auf das Werk seiner Hände. Er möge sie zerstören und nicht bauen. Jetzt sitzt David da und er sagt, ich bin in deinem Tempel, ich suche dich, ich verlange nach dir. Und ich möchte, dass du nicht mehr schweigst, sondern dass du redest. Ich möchte von dir hören. Oh, bitte lass mich nicht los. Raff mich nicht so weg wie die, die dich nicht mögen, nicht mit dir zusammen sein wollen. So, mit denen du dich nicht unterhältst. So, auf einmal kriegt er diese Panik, ne? Diese Angst. Vielleicht verlässt mich Gott. Ja. Dann letzten Psalm, da war so, Gott ist da und er sagte zu uns noch, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut, harre auf den Herrn. Ja. Aber hier kommt diese Angst, ne? Diese selbst nicht mehr vertrauen können in Gott. Ne? Aber er achtet auf den Herrn. Und er denkt an die Taten des Herrn. Und er erkennt die Werke von Gottes Händen. Gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Eine Gebetserhörung. Also, ich kenne das. Ich bin schon so schwere Zeiten gegangen, auch innerlich, was auch meine Frau oft nicht mitkriegt. Ne? Einfach Kämpfe, die man hat, oder Sorgen. Ne, oder einfach, manchmal sind es nur Blähungen, aber ne, irgendwie hast du so kleine Sachen in deinem Leben, die dich irgendwie fertig machen, warum auch immer. In einer anderen Situation, in einer anderen Zeit, mit anderen Umständen wäre das wahrscheinlich überhaupt kein Problem, aber irgendwie kommen die ganzen Kleinigkeiten zusammen und auf einmal kommst du damit, erdrückst dich so, ne? Und ich finde es so schön, ich komme zu Gott und ich lege das vor ihm hin und ich suche ihn und ich warte auf Antwort und da kommt nichts. Und es macht mich fertig. Und ich komme am nächsten Tag wieder und nichts passiert. Ne? Und dann kommen Gebetserhörungen. Ne? Gottes Antwort, Gottes Reden. Wir müssen auf Gottes Reden achten. Darauf muss man wirklich hören. Ne? Gott redet so unterschiedlich. Ne? Aber seine Antwort, die kommt immer zu uns. Früher oder später. Manchmal ist seine Antwort einfach nur, dass ich auf einmal Ruhe kriege in dieser Situation. Obwohl sich nichts verändert, habe ich auf einmal Frieden. Ich bin getrost, ich gehe da raus und weiß, ja, du bist bei mir und du machst das. Irgendwann, wie wir es vorhin gesungen haben, Priesen rufe ich dir zu, nee, ich preise dich für alles das, was du tun wirst in mir und an mir. Ich werde es sehen. Wo du einfach rausgehst und sagst, ja, danke. Obwohl Gott vielleicht gar nicht gesagt hat. Manchmal redet er durch einen Bibelvers, durch Worte, durch seine eigenen Worte und du gehst gestärkt raus und hast Leitung bekommen oder Trost, ne? Oder Ermahnung. Wo du weißt, oh, da bin ich überführt. Ja, arbeite da weiter dran her. Ne? Manchmal ist durch Umstände, dass du einfach das Problem löst, ne? Und du siehst äußerlich so, ah, oh, erledigt, so komme ich da raus. Hast du toll gemacht, ne? Manchmal durch Menschen. So. Manchmal durch irgendwelche Situationen, so, manchmal durch Träume, durch Visionen, ne? Manchmal durch Bilder, manchmal durch ein Lied. Dass er einfach ein Lobpreislied nimmt und schätzt es nicht gering. Das hier sind auch nur Lobpreislieder, die Zeilen. Aber durch den Geist inspiriert. Ne? Und so oft hat mich ein Lied schon erbaut. Da, wo meine Gebete nichts geholfen haben, da, wo meine Taten nichts geholfen haben, wo meine Suche im Gottes Wort nichts geholfen hat. Auch mein Nachdenken über Gott hat mir keine Ruhe verschafft. Da war ein Lobpreislied da, das auf einmal in meinem Herzen war, das ich gesungen habe. Und ich hatte. Das war eine Antwort. So. Gott redet. Gelobt sei der Herr, Vers 6, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Und Gott hört auch unsere Stimme. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Und da ist wieder diese neue Kraft da, ne? Dieses neue Leben. Dieses Leben im Heiligen Geist. Und das Leben im Geist, auch wenn das viele Christen anders interpretieren, ich für mich habe nicht die Erfahrung gemacht, die sie gemacht haben. Für mich ist ein Wandel und ein Leben im Heiligen Geist, wenn ich den Blick dafür habe, wenn Gott für mich real ist, eine Person. Wenn ich den Blick dafür habe, dass ich Wert habe in ihm. Wenn ich vor Augen habe und das einfach real ist, ich mich nicht anstrengen muss, so dass Gott viel machen wird und macht gerade. Leben, Geist, der Heilige Geist kommt auf die Jünger und Feuerflammen sind da, aber die machen keine komischen Sachen mit ihren Feuerflammen. Ne? So Feuertennis oder Feuerspucker. So ein, oder Feuer, das aus den Augen kommt, ne? Oder die ganzen Heiden wegmetzelt, sondern was passiert, als der Heilige Geist kommt? Sie erkennen einfach diese Macht und diese Liebe Gottes und erzählen von dieser Macht und dieser Liebe. Sie gehen raus und erzählen das Evangelium, erzählen vom Messias, vom Erlöser, erzählen von Gottes Plan und von seiner Liebe, weil sie es gerade so vor Augen haben, dass sie nicht anders können. Und die Werkzeuge, die sie brauchen, die anderen Sprachen, damit die Menschen sie auch verstehen, die bringt Gott automatisch mit hin, damit die Menschen verstehen. Die saßen nicht da und haben erst überlegt, so ein, Herr, wir brauchen andere Sprachen, gib uns andere Sprachen. So ein, oder Herr, lass mich den stottern oder bellen oder brauchen wir Fahnen und wenn, welche Farbe oder neues Programm oder wer von uns soll, ist hier die beste Pantomime? So ein, oder wer hat die schönste Stimme? Wir brauchen noch einen Verstärker für draußen, damit uns auch jeder hört. So ein. Und ein Mikro, ohne Mikro hört uns keiner. Ne? Wir brauchen die richtigen Worte, einen richtigen Plan. Wir müssen auftreten als ordentliches Konstrukt. Das war alles nicht da. Das, was sie gemacht haben, bevor der Heilige Geist kam, war zu warten. Sie waren in der Gegenwart Gottes als Gemeinschaft. Sie waren zufrieden damit, mit Gott zusammen zu sein. Sie waren im Wort. Sie waren im Gebet, als ob Jesus in ihrer Mitte drin ist. So ein, sie haben das Abendmahl gefeiert und gefeiert, dass Jesus alles bezahlt hat und sie errettet sind und neu sind und sich daran gefreut. Das war kein Abendmahl, wo man in irgendwelche Melancholie so reinfällt oder sich irgendwie komisch fühlt, sondern das war ein Fest. Die haben Abendmahl gefeiert damals. Die haben gelacht und sich gefreut und gejubelt. Ihre Abendmahle waren so lustig, dass Paulus zu einer Gemeinde sagen muss, wenn ihr Abendmahl feiert, dann besauft euch nicht. Besaufen könnt ihr euch zu Hause. Ne? So ein, was sind, sie haben einfach gesehen und sich gefreut daran, dass Gott sie liebt. Dass ihr Schöpfer sie liebt. Dass ihr Schöpfer wirklich reden will und da sein will. Und die hatten keine Antwort. Das hat Tage gedauert. Ich weiß nicht, wie lange sie da saßen, habe ich vergessen. Apostelgeschichte 1, 2, 3, müsste das stehen irgendwo, 6 vielleicht, mir ist ja wurscht. Aber irgendwann war der Punkt da, wo Gott gesagt hat, so, jetzt ist die richtige Zeit, die richtigen Menschen habe ich hier versammelt, außen, so, und jetzt gebe ich euch meinen Geist und jetzt werdet ihr die Kraft und die Weisheit empfangen, meinen Willen zu tun. Und dann sind die raus. Das war total easy Gott wünscht sich uns. Dafür sind wir erschaffen. Gott wünscht sich einfach nur Uns. So wie ich mir von meinen Kindern einfach nur sie wünsche. Ich liebe das. Die kommen zu mir und umarmen mich. Die kommen zu mir und küssen mich. Die kommen früh total verpennt, so wie Zombies auf mich zu. Und dann drücken sie mich und kuscheln. Und sagen, ich hab dich lieb, Papa. Das ist, was ich als Vater will. Mehr brauche ich nicht. Dann sollen sie, wenn sie zu faul sind oder was auch immer, dann werden sie halt, keine Ahnung, ich will sie nicht mehr beleidigen. Flaschensammler ist mir total boogie, echt. Ich will, dass sie einen ordentlichen Beruf kriegen, ne? So, aber wenn sie halt nicht, wenn sie halt irgendwann vorm McDonald's sitzen und die Einnahmen vom Klogeld kassieren, so ein, ey, das sind meine Kinder, so ein, ne? Ich vertraue da Gott, der hat einen tollen Plan für sie, aber als Vater und als Mutter wünscht man sich einfach nur, dass man geliebt ist und angenommen. Dass sie meine Entscheidung vertrauen, wenn ich sage, so geht's lang. Dass sie meinem Schutz vertrauen und meiner Fürsorge. So wenn ich sage, heute Abend gibt's Abendbrot. Aber ich kann's nicht sehen. Heute Abend gibt's, nachher gibt's Mittag. Wascht euch schon mal die Hände. Aber ich rieche gar nichts. So, bist du dir sicher, dass Mittag da ist? Ja, so, was denn? Gott will einfach nur uns als seine Kinder. So, er möchte einfach nur uns. Und da musst du so lange Wege gehen und so viel bezahlen und so viel tun, damit das möglich ist wieder. Weil wir Menschen gesagt haben, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich will jetzt selber Gott sein. Ja. Gott hat uns erkauft. Deswegen können wir loben. Der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut. Und da ist es halt, das Herz. Es geht nur ums Herz. Das sehen wir im Neuen Testament immer und immer wieder. Jesus sagt das immer und immer wieder. Es geht ihm als Gott um das Innere. Und Jesus hat uns auch das Geheimnis verraten. Er hat gesagt, wenn das innen drinne stimmt, ich dort eingezogen bin und Wohnung nehme und ihr mit mir dort Gemeinschaft habt, zu meinem Tisch kommt, mit mir esst, so mich sucht und nach mir fragt, so dann werde ich euch von innen nach außen verändern und schön machen. Ihr werdet schöner und schöner werden, so wie ich. Ihr werdet geheiligt werden, mehr und mehr. Und die Leute werden es sehen. Ihr werdet lieben können, mehr und mehr, sogar eure Feinde. Aber das, worauf es mir ankommt, ist, dass ihr mit mir zusammensitzt. Das Dienen kommt von ganz allein. Der Herr ist meine Stärke. Ich brauche mich nicht ängstigen. Vor was soll ich mich fürchten? Er ist mein Schild. Vor wen soll ich mich fürchten? Oder für was für einen Umstand? Wenn ich im Gott bin und in ihm bleib, so was sollte mir passieren? Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist ihre Stärke und die rettende Festung seines Gesalbten. Rette dein Volk, segne dein Erbe, weide und trage sie bis in Ewigkeit. Das ist das, was Gott machen möchte mit uns. Retten vor jeder Bedrohung, vor jedem Übel, auch vor uns selbst. Segnen. Das ist das, was Gott macht. Das ist das, was sein Herz. Er kann nicht anders. Er ist so. Selbst wenn er uns nicht segnen wollte, aus irgendwelchen Gründen, die es nicht gibt, müsste er uns segnen. Einfach nur, weil er gesagt hat, ihr seid zum Segen bestimmt. So. Rette, segne, weide. Er ist der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte geht auch einem einzigsten Dödelschaf nach. Ne? Und wenn ich das schlimmste Dödelschaf bin, so, dann weiß ich, dass mein Herr ein guter Hirte ist. Und dass er auch, wenn ich zum 120.000. Mal denke, da hinterm Berg schmeckt es besser, ne? Und ich verlaufen bin und allein, so weiß ich trotzdem, mein Herr ist der gute Hirte. Der liebt mich. Der hat mich erkauft. Ich gehöre zu seinem Stall. Er kennt mich beim Namen. Und er geht mir nach. Er weiß genau, wo ich bin. Er muss nicht suchen. Er hat mich schon gefunden. Das, was ich machen muss, ist ihn suchen. Er trägt mich. Und das ist so schön, Sohn. Er hat uns errettet. Er hat uns gesegnet. Wir haben alles bekommen, was wir brauchen. Bis zum Ende. Er weidet uns, er leitet uns zu einer guten Wiese, zu dem, was wir brauchen, um zu leben. Er weidet und leitet uns, bis wir wieder zu Hause sind, im himmlischen Zuhause, beim Vater. Und er trägt uns. Ich liebe diesen einen Bibelvers von Psalm, glaube ich, war es. Wenn ich nicht laufen kann, dann trägst du mich, dann ziehst du mich. Ja. Er trägt uns. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich selber laufe. Ne? Ich habe oft das Gefühl, dass ich selber mein Leben bewegen muss. Ne? Dass ich alles selbst tragen muss. So, aber das ist Quatsch. Ja. Er trägt. Jesus trägt sogar unsere Last. Er sagt, ja, all die Sorgen der Welt, all diese Vergnügungen der Welt, all diese Sünden und all deine Schwäche, all deine Ängste und Sorgen über deine Nöte und deine Problemchen, ne? So, all das möchte ich tragen, aber du musst es abgeben, du musst es mir natürlich geben. Und dazu musst du natürlich zu mir kommen. Und dazu musst du es natürlich mir auch geben und loslassen. Ich will das tragen. Ich will, dass du ein freies Kind bist. Denn zur Freiheit bist du berufen. Und er rettet und er segnet und er weidet und er trägt uns nicht nur so lange, wie wir tolle Kinder Gottes sind. Nee, das macht er bis in Ewigkeit. Von nun an für immer. Vater, ich habe manchmal keine Lust zu reden, mit meiner Frau nicht, auch mit Menschen nicht. Manchmal habe ich nichts zu sagen, manchmal will ich einfach nichts sagen. Und so ist es auch bei dir irgendwie. Manchmal weiß ich, dass du im Raum sitzt, aber ja, irgendwie will ich oder habe nichts zu sagen. Und ich danke, dass das so okay ist. Du hast auch nicht immer geredet. Aber ich danke dir, dass du immer da bist, wenn ich dich brauche, dass du nicht auf die Masse meiner Gebete achtest, dass du nicht die Länge meiner Gebete beachtest, sondern ja, wenn ich mich nach dir sehne, dann bist du da und dann kann ich kommen und dann komme ich zu dir. Und wenn ich in Not bin, finde ich bei dir Zuflucht und Schutz. Eine Lösung. Ja. Ich danke dir, dass du immer da bist und ich danke, dass du auch, dass ich nicht der bin, der als erstes kommt. Ich bin noch nie als erster zu dir gekommen, sondern du kommst zuerst zu mir und sprichst mich an. Und ich danke, dass es so einfach ist, dass der Weg frei ist, dass ich mit meinem Gott reden kann. Dass ich keinen Mittler brauche, keinen Priester, keinen Guru oder sonst irgendwas, sondern dass du mein Gott bist, dass wir selber alle hier Priester sind, das Opfer haben dürfen, ja, das uns frei macht. Und ich ja, danke dir, dass du so echt bist und so nah und dass du ein Gott bist, der nicht schweigt. Und ich bitte dich, dass du nie schweigst. Du siehst die Last, die jeder hier hat in dem Raum. Ich bitte dich, dass du ja, uns dorthin bringst, sodass wir an dem Punkt sind, wo wir es dir einfach geben. Und dir vertrauen. Ja, ich danke, dass du Schutz bist. Ein Fels bist. Einfach steht, nicht bewegt wird. Leicht bist immer der Gleiche. So, dass du deine Meinung nicht änderst, sondern dass du eine perfekte Meinung hast und die bleibt. Die gut durchdacht ist. Und ich denke, dass wir alle hier wertvoll sind in deinen Augen und dass du uns alle liebst. Egal, ob wir dich lieben oder nicht, du liebst uns. Ja. Du bist ein guter Gott. Ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Ich will, dass unsere Beziehung inniger wird. Ja. Ich will dich nicht vernachlässigen. Ja. Danke dir. du mit mir einen Bund eingehen willst, mit uns ein Jahr. So ein bunter Ehe. So. Und dass es für dich Scheidung nicht gibt. Und ich danke für meine Familie und für meine Frau. Und ich danke dir, dass ich nicht allein sein muss. So, dass ich, ja, das wirklich passt. Und auch wenn ich es oft nicht zu schätzen weiß, weiß ich doch, dass, ja, dass es ein Geschenk ist von dir, ja, ein Segen. Ich danke dir. Amen.